Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Ich grüße Sie heute nicht aus dem Studio, sondern aus einem winzig kleinen, vollgestopften Vintage-Laden in Berlin-Schöneberg. Rose of Fame heißt der. Hier gibt's wirklich, ja, erstmal französische Musik dazu. Schillerndes, kurioses, altes, bezauberndes, strassiges, trutschiges, glamouröses. So jedenfalls bewirbt die Inhaberin Rosemarie Schubert-Blum ihr Geschäft mit antikem Modeschmuck. Taschen, Bilder gibt's hier, Krimskrams, Weihnachtsmänner, Kuckucksuhren, aber vor allen Dingen Schmuck, Modeschmuck, antiken Modeschmuck und viele, viele Accessoires. Rosi, wie sie von allen genannt wird, sitzt mittendrin, steht jetzt gerade noch mittendrin, als gehöre sie zum Inventar. Schön, dass wir heute da sein dürfen.
Ja, guten Tag.
Rose of Fame, wie kam das zu diesem Namen? Klingt irgendwie nach großem Auftritt.
Ja, ich heiße Rosemarie und dachte ich, ist nicht Walk of Fame, ist Rose of Fame.
Sie selbst tragen ja auch jede Menge Schmuck.
Ja.
Vielleicht fangen wir mit dem mal an. Wo kommen die Sachen her?
Die habe ich mir irgendwann gekauft und das ist so mein Stil geworden, Perlen.
Große Perlenkette?
Jeder Frau stehen Perlen, die meisten wissen es nur nicht.
Neuerdings tragen die auch Männer. Ich war gestern Abend im Theater, da waren mindestens
Richtig.
Vier Männer mit Perlenkette.
Die erste Perlenkette, die ich an einen jungen Mann verkauft habe, er kam rein, ich hätte gerne eine Perlenkette, sag ich, ist die Dame schlank oder etwas kräftiger, sagt er für ihn. Das war die erste Perlenkette, die ich an einen jungen Mann verkauft habe. Und dann kamen viele.
Und zum Beispiel diese riesen Strassbrosche und die großen Klunkerringe,
ja,
die Sie tragen, wo sind die her?
Die habe ich selber mal erstanden auf einem Antikmarkt.
Wir machen mal die Musik ein bisschen leiser.
Ja.
Ja.
Habe ich selber mal erstanden auf einem Antikmarkt und trage sie seit fast 15 Jahren, seit ich den Laden habe.
Ehrlich gesagt, mich überfordert das Angebot in diesem Laden hier von Rosemarie Schubert-Blum, Rose of Fame. Ich bin auch auf Flohmärkten nie wirklich fündig geworden in so einem Sammelsurium. Aber angeblich wissen Sie, Rosi, immer ziemlich genau, was zu jemandem passt. Und das können wir einfach mal ausprobieren. Was würden Sie mir denn nahelegen?
Ihnen würde ich etwas größere Ohrringe, aber hängend. Und dazu passend eine schlichte Kette.
Ja, suchen Sie mal raus.
Die Kette muss immer kleiner sein. Eins muss größer sein und eins kleiner. Entweder auffallende Ohrringe oder eine auffallende Kette. Sonst wirkt keines von beiden.
Okay. Also dann tendiere ich auch, ehrlich gesagt, zu auffallenden Ohrringen.
Und die Kette nicht zu kurz.
Ja.
Das wirkt Ihnen den Hals ab.
Ja. Welche Ohrringe nehmen wir?
Nehmen wir mal sowas hier.
Clips, große, goldene Clips,
ja,
Modeschmuck. Wo gibt's einen Spiegel?
Kleinen Moment, hinter Ihnen, da liegt ein Spiegel.
Ja, nicht schlecht.
Na? Und dazu passend diese Kette.
Das ist eine Kette, die ist auch Gold. Können Sie die mal beschreiben mit dem Wissen, das Sie haben?
Das ist eine Kette aus den 40er Jahren. Und das wäre auch die richtige Länge für Sie. Das ist American Doublé, das ist eine Legierung, die man hatte, wo man kein Geld für Gold hatte. Guck mal, das sieht fantastisch aus.
Na gut, also ich
fühle jetzt mal. Streckt auch den Hals.
Ja.
Na, also da muss nur auch der Ausschnitt richtig sein. Gehe Ihnen jetzt mal an die Wäsche. Na, da sieht es ganz anders aus, als wenn man das.
Also ich lasse das jetzt mal um, während wir näher ins Gespräch kommen.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie ich mich am Ende damit fühle.
Wollen Sie wir uns werden setzen? Sich sehr gut fühlen. Das ist eine Gewohnheitssache.
Okay, wir setzen uns einfach, oder? Wie alt sind denn die Sachen, die es hier in dem Laden gibt?
Also, was Sie jetzt umhaben, ist so 40er Jahre, Anfang 50er.
Und geht dann bis Modeschmuck der 70er, also, oder?
Nee, da fängt es nicht an. Mein ältestes Stück ist so 1840. Und das ist englischer Steel Cut. Das hat jetzt keinen materiellen großen Wert, aber es ist ein Teil. Ich habe sowas auch im Internet mal gesucht, um zu sehen, das ist teuer, weil man es kaum noch bekommt. Was man jetzt noch bekommt, das ist nicht so teuer, Aber die Dinge, die es kaum noch gibt, genau wie böhmischen Granat. Der Stein ist halt weicher als Rubin oder Saphir oder so. Mhm. Das sind ja die etwas härteren. Granat ist wieder sehr gefragt.
Mhm. Man fühlt sich ja hier drin tatsächlich so ein bisschen wie in einer anderen Zeit, auch wie an einem anderen Ort, nicht in der Berliner Kolonnenstraße zwischen Döner und Handyshop, sondern ja, vielleicht eher wie in Paris. Dann lief hier das eben noch die französische Musik.
Ja, das sagen mir viele. Man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. 20er Jahre fühlen die meisten sich versetzt. Hier der Laden, das ist mein Baby. Ich bin lieber hier im Laden als zu Hause. Wenn ich doch dran denke, wie andere Frauen in meinem Alter zu Hause sitzen müssen, weil sie nicht wissen, was sie mit der Zeit machen, bin ich doch ganz glücklich, dass ich die Idee mit dem Laden hatte.
Mit Anfang 70 können wir sagen, ne?
Mhm. Ja. Ich habe den Laden aufgemacht, wo ich 58 war.
Ja, heute sind sie Anfang 70.
Ich werde 73.
Woher kommt denn der Hang zu den Dingen der Vergangenheit?
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe von einer verstorbenen Tante was verkauft auf dem Trödelmarkt. Da steht neben mir ein junger Mann und sagt, meine Mutti ist verstorben und du als Frau verkaufst besser Modeschmuck. Mhm. Sind wir uns einig geworden im Preis. Und alles, was ich erwirtschaftet habe, aus dieser Keksbüchse-Schmuck, habe ich wieder angekauft und wieder angekauft und wieder angekauft.
Gibt es die noch, die Keksdose?
Ja.
Hier?
Ja, und da lachen sie sich kaputt. Da ist sogar eine Rose drauf.
Rose of Fame.
Ja. Hier, guck mal. Da ist sie.
Ja, wunderbar. Kenne ich auch sowas von einer Tante früher. So eine Keksdose mit Knöpfen und mit Schmuck.
Und dann war ich ja nach 20 Jahren Ehe zu Hause ausgezogen. Und habe überlegt, von was lebe ich jetzt? Von meinem Mann hatte ich in dem Sinne nichts zu erwarten. Und dann kam mir die Idee, wie ich schon sagte, dass ich von den Erlös vom Schmuck wieder gekauft habe und wieder gekauft habe. Mhm. Ich habe den Laden mit drei solchen Setzkästen,
so alten Setzkästen,
verglaste Setzkästen, mit drei so eine Dinger, aber nur Modeschmuck habe ich den Laden aufgemacht.
Und jetzt läuft der über, auch mit altem Geschirr, mit Mokka-Tässchen.
Genau, das muss ich mit ankaufen, die älteren Damen, wenn sie mir ihren Schmuck zeigen. Ja, aber nur, wenn sie die Mokka-Tassen, das Bild oder das noch
nicht. Achso, die älteren Damen kommen hier rein und sagen, ich hätte da was
rein
zu Hause.
Oder ich gehe zu denen nach Hause und schaue mir das an, wenn sie Angst haben mit ihrem Schmuck vor die Tür zu gehen, obwohl es manchmal nicht so viel wert ist. Aber ist ja egal, sind schöne Sachen.
Mhm. Gibt es da auch Stammkunden, die hierher kommen? Oder wer kommt überhaupt?
Oh, ich habe viele Stammkunden. Meine Tochter dachte erst, ich verkaufe antiken Schmuck und dann habe ich auch nur antikes Publikum. Also von 17 bis 70 meine Kundschaft. Aber das ist schön. Und vor allen Dingen, man lernt immer neue Leute kennen.
Das heißt, gehört auch immer ein Gespräch dazu.
Ja,
es gibt Geschichten.
Ja, genau. Und ich kann auch nichts ankaufen von so negativen Menschen, weil das haftet am Schmuck.
Das wirkt ja eigentlich auch wie so eine ideale Fundgrube für Film- und Fernsehleute.
Das wollte ich gerade sagen. Die kaufen auch gerne bei mir.
Requisiten,
hauptsächlich den Schmuck, auch das Theater aus Dresden. Wenn die in Berlin sind, kommen sie auch und bestücken sich mit diesen ganzen Dingern, die sie brauchen.
Früher haben sie auch Kleider gehabt, ne?
Früher hatte
Hier hängt ja noch eins.
Ja.
So ein Abendkleid.
Früher.
Ärmellos.
Früher hatte ich
Glitzer,
aber
beige, Champagnerfarben wahrscheinlich.
Ja. Ja, genau. Das ist so 60er Jahre. Ich habe nur mit der Kleidung aufgehört. Dann gefällt es der Kundin und passt nicht. Und dann möchten sie es zu einem Preis, dass sie es ändern lassen können. Und das geht leider nicht. Aber durch diese Abendkleider damals hatte ich da vorne einen Ständer und da habe ich diesen Ricardo Ramos kennengelernt.
Ein Designer.
Ja, der ist aus Kolumbien. Und da oben, guck auf das Foto, das ist der.
Ja, und ich bin bei der Recherche auf ein Foto gekommen, wo Sie für den noch vor 10 Jahren oder so bei der Fashion Week gemodelt haben.
Genau, hier oben, gucken Sie mal, das waren alles junge Mädchen und ich mit einem Mank.
Ja, und wie kam der auf Sie jetzt als Model
zu engagieren? Der kam rein und schaute und sagte zu mir, steh doch mal auf. Dachte, was will denn der? Dann sagt er, I need you for the Fashion Week. Und er ist hier geblieben, bis ich Ja gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, das ist schon über 30 Jahre her, dass ich mal auf dem Laufsteg war. Heute sagt man ja Catwalk. Und dann bin ich nach dem Markt im Januar, wo war das? Ich glaube, Mercedes-Benz Arena oder wie das heißt, bin ich hingefahren und bin für ihn auf den Catwalk gegangen.
Und wie war das?
Ach ja, war schon ein bisschen Lampenfieber hatte ich, ist ja normal nach so langer Zeit. Aber ich habe den meisten Beifall gekriegt. Hat er mir erst erzählt, der Ricardo. Das konnte ich nicht glauben, aber dann hat er mir das Video geschickt und recht hat er gehabt.
Rosemarie Schubert-Blum ist Jahrgang 1950 geboren.
Richtig.
Irgendwo in Brandenburg, wo genau?
Ja, das ist bei Kloster Lenin.
Ah ja, und als Sie 4 Jahre alt waren, hat die Familie die DDR verlassen?
Ja.
Was haben Ihre Eltern damals hinter sich gelassen?
Ein Grundstück. Mein Vater war Gärtner, meine Mutter war Schneiderin und 1954 sind wir halt im Westen, ich sag jetzt mal, geflüchtet. Und dann hat sie uns runterverschlagen in der Nähe von Stuttgart. Und da bin ich auch zur Schule gegangen. Später, wo ich Flüge wurde, mich hat nicht viel gehalten zu Hause. Da bin ich dann nach München.
Bleiben wir mal noch in der Zeit davor. Haben Sie Erinnerungen an die Kinderjahre in der DDR?
Ja.
An die Flucht, an das
die Flucht
Ankommen?
Als solches, dazu war ich, glaube ich, zu klein.
Mit 4, ja.
Ja.
An das Ankommen im Flüchtlingslager?
Ja, genau. Dann hat es erst mal genau vor Stuttgart war das Flüchtlingslager in Neuburg an der Donau. Ich weiß noch, da gab es zu Weihnachten eine braune Tüte mit Nüsse, eine kleine Tafel Schokolade und so einen Lebkuchen-Weihnachtsmann mit so einem Papierdings drauf. Und wir Kinder haben uns riesig gefreut. Da kamen die Amerikaner damals und haben das gebracht. Das war unser Weihnachten, da gab es nichts. Und einmal in der Woche konnten sich die Kinder aussuchen, entweder eine Stange mit Traubenzucker oder eine kleine Tafel Schokolade. Ich habe den Traubenzucker genommen, da war ein Verkehrszeichen drin. Die habe ich dann gesammelt.
Ja, eingeschult, sagen Sie dann, in der Nähe von Stuttgart.
Ja.
50er Jahre, Kindheit, Jugendjahre. Mit was für einem Frauenbild sind Sie da aufgewachsen?
Ja, die Sunil-Frauen. Jeder hat mit Sunil oder Persil gewaschen. Petticoat, weißen Kragen, High Heels, aber nicht zu hoch. Einmal im Monat zum Friseur. Dauerwellen auffrischen lassen. Jeder der Frauen hat versucht, seinen Stil zu finden, der aber trotzdem in die Zeit passte.
Was für Vorstellungen hatten Sie denn von Ihrem Leben? Also was für Träume, was für Wünsche, was für Ambitionen?
Ich bin ja sehr früh zu Hause ausgezogen, mit 15. Da hatte ich meine erste eigene Wohnung. Das war in Schwäbisch Gmünd, Goldstadt, Schwäbisch Gmünd. Ich hatte eine Sondergenehmigung vom Jugendamt. Mhm. Und da hatte ich dann von morgens, ich habe ja meine kaufmännische Lehre gemacht, bis Feierabend Damen, Herren, Kinder, Oberbekleidung und Lederwaren. Das war das Fach, wo ich gelernt habe. Und dann war um die Ecke ein Café und da habe ich eine Sondergenehmigung auch gehabt vom Jugendamt, dass ich da bis 23 Uhr servieren durfte. Und so habe ich mich halt durchgeschlagen. Von zu Hause hast du nichts gekriegt und war ja nicht wie heute, dass jeder Hartz IV und Wester Geier was hat.
Ne? Wer waren denn Ihre Verbündeten? Das klingt jetzt so nach Einzelkämpferinnen.
Ja, nie anfangen aufzuhören und nie aufhören anzufangen. So bin ich von jung auf ins Leben gestolpert. Auch manchmal schon ganz schön gestolpert. Weil, darfst du nicht vergessen, wenn du da 15, 16 Jahre alt bist, dann nimmt dich ja keiner wirklich für voll. Hm. Ne, da kriegst du schon so manchen Buffer. Aber die haben schon gemerkt, dass sie das mit mir nicht mehr machen können.
Sie sind dann nach München gegangen. Warum? Kannten Sie da Leute?
Die Schwaben waren mal zu spießig. Ich kannte da niemand. Hm. Bin auf gut Glück.
Und wurden als Model entdeckt.
Ja.
Wie passierte das?
Ich habe in München gearbeitet in einem Restaurant, der Alpenhof. Es war ein Gast dort und der sagte, mit deinem Aussehen können wir doch mal Probeaufnahmen machen. Haben wir gemacht.
Und hier gucken also schon wir. Damals wie heute, groß und schlank. Ja. Und prägnante Gesichtszüge, markante Gesichtszüge.
Ah, das hier war ich, ein wo Foto? Ich 22
Schwarzer war. Lockenkopf.
Nee, ist ich hatte die gleiche Haarfarbe, weil das ein Schwarz-Weiß-Foto ist, sieht es so aus.
Und die waren schon rot auch damals?
Ja.
Das sind naturrote Haare?
Ja.
Ja, schöne junge Frau. Was waren das denn für Aufnahmen? Für
das waren Probeaufnahmen. Und dann bin ich halt so in diese Modewoche reingeschlittert. Da ein Auftrag und oder für Kataloge. Du kriegst nicht viel dafür, aber kommst unter Leute, auch damals schon. Ich war immer neugierig.
Ich bin bei der Vorbereitung auf eine Rosi Schubert gestoßen, die in den 70er Jahren in München bei Sexfilmen mitgemacht hat. Waren Sie das auch?
Nee.
War eine andere. Hätte ja sein können.
Nee.
Ich habe so gedacht, vielleicht als Bardame oder so.
Nee.
Wie stellen Sie selbst eigentlich Ihre Kleidung und Ihr Outfit zusammen? Das sieht ja jetzt alles nicht nach Kaufhaus aus.
Ist aber Kaufhaus. Man muss nur Geschmack haben.
Schwarz heute, ganz in Schwarz, Hose, Pullover und darüber so eine
Wuschelweste.
Eine warme Wuschelweste mit viel Strass und Perlen behängt drumherum. Ich versuche mal anzuknüpfen, um Ihren Lebensweg weiter zu verfolgen und mir vorzustellen, wie der weiterging, nachdem wir darüber gesprochen haben, wie Sie in München als Model gearbeitet haben. Mit Ende 20 haben Sie nämlich den Koffer gepackt und sind auf einem Frachter für anderthalb Jahre auf Weltreise gegangen.
Ja.
Was war das für ein
Projekt? Ich habe da als Stewardess gearbeitet auf dem Schiff.
Da gab es auch Passagiere, oder was heißt
Passagiere und Fracht. Kompischiff sagt man auch.
Mhm. Und wie war die Route?
Um die ganze Welt. Von Lagos nach Argentinien. Oh Gott, wenn ich jetzt alle aufzählen soll, dann sitzen wir heute Abend noch hier. Ja, aber ich lernte halt den falschen Mann kennen, sagen wir mal so.
Dem Sie da aufs Schiff gefolgt sind?
Ja. Bei dem hatte eine Frau nichts zu sagen. Am Anfang dachte ich, der ist herrlich verrückt. Ich denke, er war verrückt. Bis ich es eben am eigenen Körper zu spüren gekriegt habe. Ne? Hier, guck mal, die Narbe.
Eine Narbe im Gesicht, der hat sie geschlagen, oder?
Ja, das war nicht so schön. Ich bin dann auch heimlich vom Schiff abgehauen.
Wo? In welchem Ort?
In Lagos.
Nigeria.
Nigeria. Der Kapitän hatte mir ein Flugticket besorgt. Und dann kamen morgens zwei solche Packer und haben mich zum Flughafen gebracht. Ich war noch in seiner Kabine morgens und wie spät ist es denn, fragt er. Eine Stunde kannst du noch schlafen, habe ich gesagt. Dabei bin ich heimlich abgehauen. Und er hat anschließend den Kapitän krankenhausreif geschlagen. Ne?
Klingt ja wie eine Räuberpistole.
Ja, könnte ich einen Film draus machen.
Und dann sind Sie zurück nach Deutschland geflogen?
Ich bin damals bis nach Düsseldorf geflogen. Am Flughafen bin ich zusammengebrochen in Düsseldorf. Die haben mich dann ins Kaiserwerth gefahren.
Das ist ein Krankenhaus?
Ja, und das war ja wie das Ende von einer Leberwurst. So sah meine Nase aus. Und die haben dann erstmal das überschüssige Fleisch da weggemacht. Aber ich hatte anschließend noch 5 Operationen, die ich alle selber bezahlen musste.
Also es gab immer wieder so Punkte, wo Sie bei Null anfangen mussten. Sind dann ganz schöne Achterbahnfahrt. Sie haben dann ein neues Glück gesucht in Berlin, West-Berlin, 80er Jahre. Wie haben Sie da Fuß gefasst? Das als wirklich dann als Lebensmittelpunkt ja bis heute gefunden.
Ich habe damals in einer Boutique gearbeitet, in der Wilmersdorfer Straße. Und da hatte ich einen sehr netten Chef. Der Chef hatte einen Taxifahrer, der immer chauffiert hat. Und dann war ich mal krank. Dann hat er meinen Mann geschickt mit so einem Rama-Karton voll Lebensmittel, damit der Mädele wieder gesund wird. Das war ganz süß. Ja, und so habe ich meinen Mann kennengelernt.
Den Taxifahrer?
Ja. Mhm. So, dann sind wir nach Las Vegas geflogen.
Nach Las Vegas?
Ja.
Zum Heiraten?
Zum Heiraten. Dann kam meine Tochter. Aber wir haben nicht geheiratet, weil die Tochter kam, sondern meine Tochter kam, weil wir geheiratet hatten. Und nach 20 Jahren Ehe, einer an der Wand lang, einer an der Wand lang. Ja, und
hatte sich totgelaufen, oder was wollen Sie damit sagen?
Ja.
Wieder ein Foto aus der Schublade von dem Paar in Las Vegas.
Ja.
Ja, sieht auch wieder filmreif aus. Er im weißen Zwirn, sie im weißen Abendkleid, Hochzeitskleid, Brautkleid, weiße Handschuhe, Lockenköpfe.
Ja.
Und aber die Ehe hat sich irgendwann totgelaufen.
Ja, und ich habe meinem Mann gesagt, pass auf, ich suche mir eine Wohnung. Wir vergeuden unsere Zeit. Ich habe nur ein Leben zu leben. Ich kam mir überflüssig vor. Hm. Ich habe mich nicht mehr zu Hause gefühlt. Und da bin ich halt durch Zufall mal hier über die Brücke auf die Rote Insel.
Und hier in Berlin-Schöneberg.
Ja, hier in Berlin-Schöneberg, gleich nebenan sozusagen. Und gehe auch in so einen Trödelladen rein, aber wirklich nur Trödelladen, ne? Komm mit dem schnell ins Gespräch und dann sagt er, da hinten ist eine Wohnung frei. Dachte ich, aber hallo, jetzt aber. Er hat mir gleich von diesem Trödler da die Telefonnummer geben lassen, die Wohnung besichtigt, nach Adlershof gefahren, Mietvertrag unterschrieben.
Sie haben viel ausprobiert, aber irgendwie klingt das auch so unstet, dieses Leben. Ist es ein Charakterzug oder warum sind dann doch so einige Träume zerplatzt?
Ich habe mich immer überall und nirgends zu Hause gefühlt. Ich glaube, meine Tochter spielt eine große Rolle, dass ich sozusagen ein bisschen sesshaft geworden bin. Ich meine, in meinen 20 Jahren Ehe, da war nie irgendjemand anders oder so. Ich bin halt der Pflicht als Hausfrau nachgekommen. Aber bin ich wirklich von Hause aus eine Hausfrau? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe versucht, eine zu sein.
Aber ein Familienmensch sind Sie ja irgendwie auch nicht, ne? Also mit der eigenen Ursprungsfamilie, mit den drei Geschwistern, gibt es ja auch nicht so einen engen.
So gut wie keinen Kontakt mehr zu den Geschwistern.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht. Wir wurden als Kinder bei der Scheidung meiner Eltern alle woanders untergebracht, wo ich ja dann Gott sei Dank mit 15 abgehauen bin.
Das war der Moment? Wollten Sie sich nicht woanders unterbringen lassen? Oder?
Ich wollte gar nirgends sein. Ich wollte alleine sein. Ich habe gedacht, jetzt probierst du das mal. Wenn die alle gehört haben, wie alt bist du? Vielleicht sah ich ein bisschen älter aus.
Gibt es irgendwas in Ihrem Leben, dem Sie hinterher trauern?
Nein, ich würde alles wieder so machen, wie ich gemacht habe, bis natürlich das, was auf dem Schiff passiert ist und so. Ich glaube, ich musste das alles erleben, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Von mir kann jeder alles haben. Nur man darf mich nie anlügen. Damit kann ich nicht umgehen.
Gerade hier passiert, jemand hat Ihnen einen falschen Hunderter untergeschoben.
Ja, den werde ich aber nicht mehr erwischen. Der wird so schnell nicht wiederkommen.
Wie ist das passiert? Was hat der gekauft?
Der hat hier von diesen silbernen Halsketten hat er sich eine geangelt. Ich mache ihm auch noch einen Sonderpreis. Bezahlt er mit einem Hunderter? Der hat es ausgenutzt, dass ich mit einem anderen Kunden beschäftigt war. Mhm. Und ja, ich muss aber schnell zur S-Bahn. Dann drückt er mir den Hunderter in die Hand. Ich gebe ihm Geld raus. Und was natürlich nicht gut war. Also der Schmuck ist weg, das Geld ist weg.
Und wie haben Sie dann gemerkt, dass das Falschgeld war?
Ich bin abends zum Zeitungsladen. Die sagt noch, sagt sie, du, wenn ich dich nicht kennen würde, sagt sie, normalerweise hätte ich die Polizei rufen müssen.
Und dann war der Tag im Eimer?
Ja, nichts verdient. Im Gegenteil, war kein doller Tag noch draufgezahlt. Aber da muss man durch.
Rosi Schubert-Blum ist in Berlin-Schöneberg eine Institution. Warum ist das hier Ihr Lieblingskiez?
Ich weiß nicht, am Anfang war es schwer. Es war schwer, bis man angenommen wird als Händler.
Naja, auch in diesem Umfeld. Also ich meine, hier sind Dönerbuden, ein türkischer Bäcker, Nagelstudios, ja. Handyshops.
Ich habe gedacht, Mensch, vor meinem Mann so gut wie keine Rente. Ich habe damals auch nicht viel geklebt, wie man so sagte. Dachte ich, was mache ich? Dann kam mir die Idee, ich stand ja lange am 17. Juni auf dem Antikmarkt, da oben, wo die S1 ist, das Café, das sah aus wie eine Bruchbude. Dachte ich, mal gucken, ob du den gemietet kriegst. Der kann nicht teuer sein, ne? Dann habe ich bei der Hausverwaltung angerufen. Sagte, aber nein, gehen Sie mal in die Kolonnenstraße 2. Da wird zum 1. September ein Laden frei. Bin ich hier rein? Dachte ich, ja, von der Größe, da kannst du alleine drin arbeiten. Da brauchst du niemanden, der aufpasst oder so. Und dann, ja, am 1. September war Schlüsselübergabe. Und am 8. September, an meinem Geburtstag, habe ich den Laden eröffnet hier und habe es noch nicht eine Minute bereut.
Und wohnen Sie hier auch in der Nähe oder wohnen Sie eigentlich in dem Laden?
Ich wohne auf der Roten Insel.
Naja, um die Ecke.
Ja.
Und ist es eher so ein Schlaf- und Warenlager oder auch irgendwie gestaltet und inszeniert und so voll wie
hier?
Dieser Laden? Nee, die Wohnung.
Naja, ich komme abends noch in mein Bett rein. Da. Nein, zu Hause, gut Porzellan, das war ja früher hier mein Bücherschrank zu Hause, die hohe Vitrine, das war für mein Porzellan. Ja, ich bin hier in meinem zweiten Wohnzimmer.
Ich habe ein Foto gefunden von 2013, auf dem machen Sie Wahlwerbung für die damalige SPD-Bundestagsabgeordnete.
Ja, hat mich durchleuchtet. Hilfe.
Mechthild Rawert, ja, findet ja, man einfach, wenn ja, man sie googelt. Und die war damals ja Direktkandidatin hier im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Ja. War die auch Kundin bei Ihnen oder sind Sie der SPD besonders nah?
Ich würde sagen, ja. Durch Willy Brandt bin ich der SPD treu geblieben. Der hat damals so eine Wahlpropaganda gemacht, der Willy Brandt. Und es hat auch irgendwie ein Foto mal existiert, wo ich mit ihm drauf bin. Aber ich finde, ich habe das schon so gesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
Und wie kam der Kontakt zu Frau Rawert?
Ja, ich bin ja in der
SPD. Die sind in der SPD?
Ja, wir hatten ja auch einen Stammtisch, also haben ja einen Stammtisch von der SPD, wir Frauen. Und dann haben sie gesucht für die Wahldings und dann bin ich auch zu diesen ganzen Besprechungen hingegangen. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Kann doch nichts auslassen.
Nee, das kann man wirklich sagen. Es gibt da zum Beispiel so ein schrilles Musikvideo, in dem sie mitspielen. Da kommen sie, ich beschreibe das mal, mit einem Rollator aus so einem Altbau, ja, laufen gebückt über dem Rollator durch Berlin, stoßen gegen einen Poller, schleudern den Rollator in die Ecke, legen den Mantel ab und dann spielen sie eine ziemlich verrückte Person, die tanzend durch Berliner Straßen rockt, kann man schon sagen.
Auf der einen Seite muss ich es ja sagen, ich freue mich, dass solche Leute noch zu mir kommen und mich darum bitten, so ein Video zu drehen. Ne?
Bonsai Kitten?
Bonsai Kitten. Do what you wanna do.
Do what you want to do. Und in dem Song heißt es, you are the writer of your life.
You are the writer of your life.
Du bist die, die dein Leben schreibt oder eben gestaltet.
War ein toller Drehtag. War ein ganz tolles Team.
Ein Drehtag nur?
Ja, aber an 17 Stationen. War ein bisschen stressig, aber ich brauchte es.
Ja, braucht das, habe ich mich gefragt, überhaupt die Generation 70 plus? Also kann man sowas im Alter noch lernen?
Ich müsste so ein langweiliges Leben haben wie die anderen. Das wäre ja furchtbar.
Ja, aber kann man das noch lernen, auszubrechen aus Routinen?
Ja.
Wie denn?
Ich mache dann immer so, wie sie es gar nicht erwarten, die Leute, verstehst du?
Aber dafür muss man natürlich auch einigermaßen fit sein.
Ja, 2-3 Mal Sport die Woche. Gut, jetzt hatte ich eine lange Pause gemacht, weil es mir nicht so gut ging. Ich denke, das Corona hatte mich doch doller gepackt, als mir lieb war.
Hatten Sie Corona?
Ja, 10 Tage.
Und was für einen Sport machen Sie?
So Geräte.
Fitnessstudio.
Ja, sicher. Wird doch alle so muskellos.
Rosi Schubert-Blum, Sie hatten den Mietvertrag für Ihren Berliner Laden Rose of Fame jetzt gerade für 3 Jahre nochmal verlängert. Bleibt das ein Lebensprojekt?
Ja. Und wenn ich in 3 Jahren noch gut drauf bin, dann müsst ihr euren Schmuck bei Oma Rosi kaufen.
Und heute, habe ich vorhin gehört, wird hier Weihnachtsdeko gemacht.
Ja.
Wollen Sie das machen, in diesem vollgestopften Laden jetzt auch noch Weihnachtsdeko?
Ja, ein Fenster, ein bisschen Beleuchtung. Der Laden ist so weit nach innen. Am Anfang bin ich an meinem eigenen Laden vorbeigelaufen.
Ja, ich vorhin auch.
Ja, wirklich. Und nee, mach ein bisschen Beleuchtung rein und ich mache nur nicht so eine Flimmerdings. Das macht den Kunden nervös. Da guckt keiner im Schaufenster.
Nichts Blinkendes.
Nee, es gibt ja diese bunten und die an- und ausgehen.
Ja.
Das ist nicht gut. Auf der Seite habe ich meistens so einen Engel, der beleuchtet ist. Und hier mache ich in den Vitrinen ein bisschen. Aber ich möchte gar nicht so moderne Vitrinen haben oder so. Das ist so viel gemütlicher.
Schön, dass wir heute hier sein durften. Ich danke fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für euren Besuch.
Und ich muss
War
mich
sehr
jetzt,
nett, euch kennenzulernen.
Und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich dieses Geschmeide hier anbehalte oder wieder ablege. Da gucke ich jetzt nochmal in den Spiegel.
Ja.
Schönen Dank.
Aber bitte sehr. Und was ich noch sagen wollte, waren Sie zufrieden, sagen Sie es anderen, waren Sie es nicht, sagen Sie es mir. Nur so kommen wir gut miteinander aus.
Oder Dankeschön.